D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Ihr hört D-Radio Wissen jetzt ja wahrscheinlich übers Internet oder auch über DAB+, auf jeden Fall aber digital. Das ist unser Verbreitungsweg. Und ihr habt, wenn ihr in die Vorlesungen geht, Notebook oder iPad dabei. Die Kommunikation mit dem Prof, das ist klar, die läuft über E-Mails, keine Frage. Der Campus und das Studentenleben sind längst digital geworden. Das hat auch die Messe LearnTech in Karlsruhe in dieser Woche gezeigt. Da gab es zwar auch ein paar Kuriositäten, Spielekonsolen zum Beispiel, die in didaktische Zusammenhänge transplantiert werden sollen. Ich stelle mir dann sowas vor wie so ein Mathe-Shooter auf der PlayStation oder vielleicht Sportunterricht vor der Wii. Aber wir wollen heute über ernste Dinge reden, über viel wichtigere, die tägliche Digitalisierung, die sich längst im Alltag an der Uni oder der Fachhochschule durchgesetzt hat. Der digitale Campus, das ist heute unser Thema bei Mein Studium. Vera Pache hat eine kleine Übersicht zusammengestellt über digitale Hilfsmittel und über Anwendungen, die die Organisation des Studiums, nun ja, erleichtern oder zumindest erleichtern sollen.
Campus-Management-Systeme.
Fast alle Unis haben mittlerweile ein System, bei dem sich die Studierenden anmelden, um Vorlesungsverzeichnisse einzusehen, um sich für das nächste Semester zurückzumelden, um Immatrikulationsbescheinigungen selber auszudrucken, um sich für Prüfungen anzumelden und um eine Übersicht über Noten und Scheine zu haben. Die Liste an unterschiedlichen Campus-Management-Systemen ist lang.
E-Learning-Plattformen.
Weit verbreitet an deutschen Unis sind die Lernplattformen Moodle und Elias. Beide sind so etwas wie ein virtueller Seminarraum. Auf den Plattformen werden Studieninhalte und Unterrichtsmaterialien ausgetauscht. Texte, Arbeitsblätter, Literaturlisten oder Präsentationen können hochgeladen und für alle Teilnehmer eines Seminars veröffentlicht werden. Studierende und Lehrende können sich mit diesen Systemen auch ihre Stundenpläne organisieren oder sich mit einem Blog oder einem persönlichen Portfolio vorstellen. Über E-Mails oder eine Chatfunktion können Fragen gestellt und Informationen ausgetauscht werden.
Smartboards.
Die Nachfolger der schwarzen Kreidetafeln heißen Whiteboards, also weiße, mit einem abwischbaren Filzstift beschreibbare Wandflächen. Die gibt es mittlerweile auch in digital, also mit Anschluss an einen Computer und an einen Projektor. Die projizierten Folien oder Arbeitsmaterialien können dabei interaktiv bearbeitet werden.
Online-Vorlesungen.
Dass Notizen oder Folien einer Vorlesung anschließend für die Studierenden veröffentlicht werden, ist mittlerweile Standard. Manchmal nehmen Dozenten auch ihre Vorlesungen auf und stellen sie zum Nachhören in Snaps. Am wenigsten verbreitet an deutschen Unis sind bisher noch Videovorlesungen, mit deren Hilfe man verpasste Stunden nachholen oder komplizierte Stoffe noch einmal schauen kann.
Folien, Präsentationen, Literatur, wir haben das gerade gehört, Unterrichtsmaterialien aller Art, die werden heute in der Regel auf E-Learning-Plattformen bereitgestellt und ausgetauscht. Und so gut wie jede Uni verfügt mittlerweile auch über ein digitales Managementsystem, das eben mal mehr, mal weniger die Rennerei in verschiedene Sekretariate erspart. Aber die Frage ist natürlich, wie erleben das diejenigen, für die es gemacht ist, die Studentinnen und Studenten? Wir haben uns an der Uni Köln einfach mal umgehört und uns von entsprechenden Erfahrungen erzählen lassen.
Ich heiße Finica, bin 18 Jahre alt, im ersten Semester und studiere Jura. Alle Vorlesungen, Skripte, Folien, PowerPoint-Präsentationen, die werden alle auf Elias hochgestellt. Und zum Nacharbeiten ist es eigentlich das Wichtigste. Also man braucht dann in der Vorlesung eigentlich gar nicht mehr mitzuschreiben, weil alles im Internet steht.
Ja, hallo, mein Name ist Julian Spolde und ich studiere an der Uni Köln Regionalwissenschaften Lateinamerika. Oft ist es Voraussetzung, dass man Zugang hat zu Online-Materialien, weil oft gibt es das gar nicht mehr in analoger Form, sprich auf Papier.
Ich bin Hanna, Medizinstudentin aus Köln und im 9. Semester. Wir melden uns online für die Kurse an mittlerweile und haben halt auch pro Semester Facebook-Gruppen.
Also es ist alles per Internet. Also wir haben das Clip-System, da muss man sich dann die Prüfungen anmelden, abmelden für die Hausarbeiten und auch die Ergebnisse werden nur per Clips bekannt gegeben.
Die Uni Köln hat verschiedene Online-Plattformen, mit denen man dann durch Passwort und Benutzernamen einen Zugang haben kann und die Professoren können da ihre Materialien hochladen. Auch die Studenten können da ihre Ergebnisse wiederum hochladen. Und ja, das Problem ist, da gibt es mehrere Plattformen von im Moment. Das ist nicht wirklich homogen und nicht vereint und Das sind quasi konkurrierende Systeme und eigentlich, man merkt, das steckt noch in den Kinderschuhen.
Die Anmeldungen finden halt vor den Semestern statt und man muss sich die Kurse und Gruppen aussuchen. Und die werden meistens für die Medizin mitten in der Nacht irgendwann freigeschaltet. Also niemand weiß genau, wann diese Anmeldung freigeschaltet ist. Das kann halt zwischen Mitternacht und 10 Uhr morgens sein. Irgendwann im Laufe der Zeit, damit sich nicht alle Studenten gleichzeitig anmelden. Und wenn nicht schnell genug ist, kommt dann halt nicht in seine Wunschgruppe und muss eventuell die Fächer in anderen Wochen belegen als seine Freunde. Wir machen immer Schichten von 2 Stunden. Also der eine bleibt halt von 10 bis 12, 12 bis 2 und so weiter auf bis zum nächsten Tag. Wer zuerst merkt, dass es freigeschaltet ist, ruft halt alle anderen an, also seine Freunde an. Und dann wird sich parallel angemeldet in die Gruppe, für die man sich vorher verabredet hat.
Ich bin Randi und studiere Humanmedizin. Ich finde, man könnte ein bisschen weniger machen online, weil man dadurch den Bezug zu den Dozenten ein bisschen verliert, weil man wirklich vieles einfach nur über E-Mail regelt, ohne die Person wirklich gesehen zu haben. Und das finde ich relativ unpersönlich.
Mein Name ist Florian, ich studiere Japanisch und Philosophie. Im Philosophiestudium sind im Großteil alle Texte, die wir benötigen, von den Dozenten hochgeladen. Wir können die Präsentation herunterladen, aber Online-Vorlesungen selbst, als Video zum Beispiel, kenne ich aus meinem Studiengängen leider nicht.
Also ich habe von Kommilitonen gehört, dass Vorlesungen vereinzelt online gesetzt wurden. Aber also ich bin an der Visio-Fakultät und an der Philo-Fakultät, das sind große Fakultäten und ich habe das so gut wie noch nie gehört. Also insofern wird das Angebot wohl noch nicht so elaboriert sein.
Im ersten Semester gab es eine erste Gruppe in Facebook und mit den Unterlagen, die uns geschickt wurden, wurde dann gleich der Link auch mitgeschickt. Und es war halt am Anfang halt sehr wichtig, um zu wissen, wie man sich anmeldet und den Kontakt schon zu den ersten Studenten zu haben.
Ich persönlich benutze Facebook eigentlich täglich. Und für die Uni haben wir pro Semester auch eine Facebook-Gruppe, in der es Altklausuren gibt, Skripte gibt, in der wir uns absprechen, was wir gerne verändern würden und was zu verbessern ist. Ja, ich glaube, ohne Facebook hätte man weniger Vorteile. Man wäre halt weniger vernetzt und wüsste nicht genau, was lernen gerade die anderen und bekommt halt auch eben nicht die Altfragen des letzten Jahres noch einen Tag vorher zugespielt, sondern muss dann halt wirklich auf sich allein gestellt lernen.
Bislang musste ich Facebook noch nicht nutzen fürs Studium. Aber ich bin kurz davor, also ich überlege gerade ein Seminar und da werde ich wohl nicht drum herum kommen, das auch wirklich als Anschauungsobjekt für das Seminar zu nutzen. Ja, und zwar geht es um portugiesische Umgangssprache, brasilianische Umgangssprache und ja, da wurde von der Dozentin auch wirklich konkret gesagt, wir sollen mal bei Facebook gucken, bei Brasilianern, bei Portugiesen, wie unterhalten die sich, weil, ne, wie wir alle wissen, online ist man ja ein bisschen salopper in seiner Ausdrucksweise. Und ja, größte Teile des Inhalts, der Arbeit und des Referats, was ich jetzt anzufertigen habe, werde ich dann aus Facebook beziehen müssen.
Kölner Studierende über ihren jeweils ganz individuellen digitalen Campus. Overhead-Projektoren, die gab es früher mal, als ich studiert habe, jedenfalls noch in den Hörsälen und Vorlesungsräumen und in den Seminaren, aber die sind mittlerweile aus fast allen Unis verschwunden oder verstauben irgendwo in den Ecken vor sich hin. Mittlerweile gibt es eben immer häufiger, wir haben das Stichwort schon gehört, Smartboards, weiße Projektionsflächen und Beamer. Aber die Tafel, die ist häufig immer noch so eine grün-schwarze Fläche, auf der mit Kreide herumgekritzelt wird. Diese digitalen Whiteboards, also interaktive Tafeln, die findet man deutlich seltener. Wir haben uns trotzdem auf die Suche gemacht. Vera Pache ist losgezogen, war bei Studierenden in Bonn und hat dort gefragt, wie sieht's denn bei euch aus mit Smartboards und anderen digitalen Annehmlichkeiten?
Ich sag mir nichts. Ist mir nicht bekannt, dass wir sowas hier haben bei uns.
Mir sind die Geräte auch nicht bekannt, zumindest nicht aus Bonn.
Ist mir bisher noch nicht begegnet.
Weißt du überhaupt, was das ist?
Nein.
Viele Studenten haben noch nie ein interaktives Whiteboard, auch Smartboard genannt, gesehen. Martin Breyer hingegen ist Marketing-Experte der Firma Smart in Bonn. Die Firma produziert die Smartboards in Kanada. Martin Breyer in Bonn ist für den Verkauf und für Schulungen zuständig. Er kennt sich mit diesen Tafeln bestens aus.
Also eine interaktive digitale Tafel, an die ist ein Projektor angeschlossen und ein Computer. Das kann ein Mac sein, das kann ein PC sein, aber auch ein Linux-System. Und diese Tafel ist touchsensitiv. Das heißt, man kann darüber alle seine Funktionen, die der ganz normale Computer hergibt, auch bedienen.
Die Tafel besteht aus einer weißen Fläche, etwa 1 Meter mal 2 Meter. An den Seiten sind längliche graue Audioboxen befestigt und oberhalb der weißen Fläche mittig ist der Projektor angebracht. Der Computer ist schmal und zwischen Tafel und Wand versteckt. Der Marketing-Experte tippt und wischt mit den Fingern über die Oberfläche der digitalen Tafel, um mit ausgeprägtem Marketing-Vokabular zu zeigen, was die Tafel so alles kann.
Zum Beispiel PowerPoint, was gerade im universitären Bereich eine der Softwarelösungen ist, die dort eingesetzt werden. Und es bieten sich eben verschiedene Möglichkeiten, nicht nur starr digitale Inhalte zu vermitteln, sondern eben auch damit zu interagieren.
Können wir vielleicht mal anfangen bei einer PowerPoint-Präsentation? Was kann jetzt so ein Smartboard mehr? Weil ich meine, sozusagen ein Bild projizieren mit den Folien auf eine weiße Fläche, das kann ja eben auch ein normaler Computer mit Beamer.
Genau, das eine ist, man kann bestehende Werkzeuge ersetzen. Das kann zum Beispiel im Auditorium die Tafel sein oder im Seminarraum auch ein Flipchart, denn man hat die Möglichkeit, mit den dazugehörigen Stiften digitale Tinte zu der PowerPoint-Präsentation hinzuzufügen.
Moment mal, digitale Tinte, das müssen Sie mir jetzt erstmal erklären, wie das funktioniert und was das bedeutet.
Man hat also einen Stift, ähnlich wie man das vom Flipchart her kennt.
Also einen dickeren Filzstift.
Der völlig techniklos ist, aber sobald man eben mit diesem Stift auf diesem Smartboard schreibt, wird diese Tinte erkannt und entsprechend in die Datei auch eingefügt.
Um es genau zu sagen, Tinte gibt es keine. Das Ganze funktioniert über den Druck und die Bewegung.
Das heißt, in den Ecken des Smartboards befinden sich Kameras, die diese Oberfläche abtasten und genau erkennen, wo bewege ich mich auf dem Smartboard, unabhängig, ob ich das jetzt mit dem Finger mache oder ob ich das mit diesen Stiften mache.
Man kann jetzt also mit dem Stift oder mit dem Zeigefinger in die Folien schreiben, zeichnen oder was auch immer. Die Dinge, die der Dozent oder ein Student während der Vorlesung auf der digitalen Tafel notiert, können dann anschließend gespeichert und direkt an die Studenten per E-Mail gesendet werden. Heißt, Mitschreiben ist nicht mehr nötig. 4 U-Bahn-Haltestellen von Martin Breyers Präsentationsraum entfernt liegt das Juridikum der Universität Bonn. Daniel Krämer ist hier Professor für Wirtschaftswissenschaften und benutzt für seine Lehre ständig Tafeln.
Tafeln sind für mich ein sehr wichtiger Bestandteil der Vorlesung und hauptsächlich eben ganz normale schwarze Tafeln, an die ich was schreibe mit Kreide. Also ich muss gestehen, mit Smartboard jetzt selbst habe ich noch nicht gearbeitet, aber so, ich glaube, für mich ist die ideale Ausstattung, dass es eine Leinwand gibt und eine separate Tafel. Ob das jetzt eine weiße Tafel ist mit Filzstiften oder eine schwarze Tafel mit Kreide, das ist mir relativ egal.
Seiner Meinung ist es optimal, wenn der Beamer Folien auf die Leinwand wirft. Der Wirtschaftsprofessor kann dann seine Formeln und Gedankengänge auf der Tafel entwickeln.
Und das hat gewisse Vorteile, weil es dann sozusagen ein Gedankengang entwickelt wird. Und ich glaube, das wichtig ist für die Studierenden, um dem zu folgen. Es ist auch ein bisschen langsamer. Man hat eher dann eine Chance mitzukommen. Das gilt insbesondere für mathematische Herleitungen. Wenn ich nur eine Leinwand habe und nur mit einem Beamer arbeiten kann, ohne Tafel, dann kann ich eine Formel nur hinknallen.
Wie sehr sich die interaktiven Whiteboards an Hochschulen etablieren und wie viele es bereits gibt, darüber gibt es bisher kaum Informationen. Experten schreiben vor allem über die Verwendung von Smartboards in Schulen. Dementsprechend sind es eher Didaktikabteilungen an Hochschulen, die mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Vielleicht liegt die spärliche Ausstattung auch an den Kosten. Die Preisspanne für die digitalen Tafeln ist ziemlich weit, erklärt Smartboard-Verkäufer Martin Breyer.
Preislich ist das sehr variabel. Je nach System beginnt das bei 3.000 Euro und geht dann, je nachdem, ob es auch höhenverstellbar ist, kann das bis 6.000 Euro gehen.
Zum Vergleich: eine normale Wandtafel für einen mittelgroßen Hörsaal gibt es ab ca. 800 Euro. Aber abgesehen vom Preis, was sagen die Studenten? Muss ein Smartboard sein?
Also es gibt bestimmt Inhalte, die sich interessanter präsentieren lassen mit einem Smartboard, aber fürs Normale reicht es eigentlich auch aus, mit einer normalen Tafel zu arbeiten.
Wenn man mit dem Smartboard umgehen kann, finde ich es mit dem Smartboard besser. Allerdings ist es bei Politikwissenschaft meiner Meinung nach so, dass man es nicht unbedingt braucht, weil wir sehr häufig Referate halten und infolgedessen brauchen wir eigentlich nur ein Beamer und eine weiße Leinwand. Und das Smartboard ist dann insofern eher irrelevant.
Blackboards und Whiteboards und Vera Pache mittendrin.
Thank you.
Hier ist D-Radio Wissen, mein Studium. Diskussionsforen, Homepages, Blogs im Internet, die alle gehören zur digitalen Öffentlichkeit, in der wir uns täglich bewegen. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass diese Netzöffentlichkeit durchaus Macht hat, dass sie Druck aufbauen und etwas bewegen kann. Und auf genau diesen Druckfaktor setzt jetzt auch ein neues Internetportal. Das hat sich zum Ziel gesetzt, fragwürdige Verbindungen zwischen Hochschulen und der Wirtschaft bekannt zu machen. Hochschulwatch.de heißt die Seite. Betrieben wird sie gemeinsam von der TAZ, der Antikorruptionsorganisation Transparency International, und vom studentischen Dachverband FZS, das ist der freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Dessen Vorstandsmitglied Erik Marquardt ist jetzt in Berlin im Studio. Guten Tag, Erik.
Guten Tag.
Hochschulwatch.de, was ist das? Welche Idee verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Also wie auch schon gesagt wurde, versuchen wir eben fragwürdige Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft aufzudecken. Das Ganze hat sich so ein bisschen entwickelt, da es ja, man könnte fast sagen, zahlreiche Fälle gab, die auch durch die Medien gegangen sind, wo Einfluss von der Wirtschaft auf die Wissenschaft dann so stark war, dass das ja skandalträchtig war. Wir wollten dann einfach versuchen sozusagen da mal strukturiert ranzugehen mit einem Portal, auf dem man auch sozusagen anonym Dinge verbreiten kann, wenn sie Hand und Fuß haben.
Das heißt, man kann sich melden und dort bekannt geben, was einem an der eigenen Uni, an der eigenen Fachhochschule aufgefallen ist?
Genau, das ist die Idee. Wir wollen eigentlich, dass sich möglichst viele daran beteiligen. Wir glauben, dass es eigentlich relativ viele Probleme momentan an den Hochschulen gibt und relativ wenig Möglichkeiten, die zu artikulieren. Für Studierende vielleicht noch mehr als für Mitarbeiter in den Projekten, die dann feststellen, dass es dort maßgebliche Probleme geben, sie aber in ihrem Arbeitsvertrag zu stehen haben, dass sie eigentlich nicht darüber reden dürfen.
Wo verläuft denn die Grenze zwischen normalem Drittmittelengagement, wenn es um die Forschung zum Beispiel geht, oder Sponsoring und dem, was ihr fragwürdig nennt?
Ja, also ich glaube, dass man sich überlegen muss, wo sozusagen die Interessen der Hochschulen liegen und wo die Wirtschaftsinteressen liegen, und finde, dass die Grenze da verläuft, wenn sozusagen Kompromisse geschlossen werden. Ich denke, die Hochschulen haben ganz bestimmte Aufgaben, auch gesellschaftliche Aufgaben. Und ich denke, dass man in diesem Zusammenhang sozusagen sich immer klar machen muss, wirtschaftliche Interessen sind eben nicht jetzt Geld an die Hochschulen zu geben, einfach zu sagen, ja, macht auch mit dem Geld, was ihr wollt, und bitte auch noch den Weltfrieden, sondern da stecken wirtschaftliche Interessen hinter, die also gewinnorientiert sind, da sollen Ergebnisse rauskommen, die wirtschaftlich verwertbar sind. Und das ist oft so, dass diese Kompromissbereitschaft an den Universitäten dazu führt, dass man die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre schon in Frage gestellt sieht.
Ist das schon der Fall, wenn es wie zum Beispiel an der Uni Würzburg einen Aldi-Süd-Hörsaal gibt, weil der einfach gesponsert wird von der Handelskette?
Ja, das ist natürlich relativ schwierig. Dieses Thema ist ja auch recht stark durch die Medien gegangen, also Hörsaal-Sponsoring im Allgemeinen. Man muss sich auch da fragen, warum macht Aldi das? Ja, Aldi möchte sozusagen den Markt der Studierenden erschließen, möchte die Kaufinteressen wecken, und ich möchte eigentlich nicht immer zur Mensa gehen, dann noch einen Handyvertrag in die Hand bekommen, dann noch vielleicht ein Angebot für ein neues Bankkonto im Aldi-Südhörsaal studieren, und am Ende, das ist ja gar nicht mehr so weit weg, wenn man das weiterdenkt, dann noch eine Vorlesung hören, die durch 2 5-minütige Werbepausen unterbrochen ist. Da fühle ich mich als Studierender schon ein bisschen eingeschränkt sozusagen, wenn ich mir mal sinnvolle Gedanken machen möchte, was denn eigentlich gerade die Probleme unserer Gesellschaft sind oder die Probleme in dem Fach oder was die Ziele im Studium oder in meinem Fach sind. Das würde ich mir gerne überlegen, ohne zugedröhnt zu werden von Werbung.
Hochschulwatch.de hat ja den Anspruch, deutschlandweit so eine Landkarte der Verflechtungen zu zeigen oder zu zeichnen. Gibt es da besonders abschreckende Beispiele aus deiner Sicht oder vielleicht auch Beispiele, wo Hochschulen das besonders gut handhaben?
Ja, wir haben ja das vor ungefähr einer Woche gestartet, also sind eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis, was nach einer Woche sichtbar ist, aber können da natürlich noch nicht so einen breiten Überblick liefern. Aber was wir jetzt schon wissen, sind natürlich einige Fälle. Wir haben auch mit einigen Fällen schon gestartet. Das ist dann zum Beispiel so, dass T-Mobile relativ viel an der Uni Frankfurt investiert, die Institute für Ostasienwissenschaften an der Uni Göttingen von der chinesischen Regierung finanziert werden, also die Erweiterung dort, oder der Fall an der TU Berlin zum Beispiel, der ja auch in den Medien war, dass die Deutsche Bank sich in einem Kooperationsvertrag mit der HU und der TU relativ weitreichende Rechte, was die Berufung von Professorinnen und Professoren angeht, gesichert hat, aber auch die Veröffentlichungsrechte an den Forschungsergebnissen zum Beispiel. Als positives Beispiel wäre da zu nennen an der TU, dass nach diesem Skandal auch reagiert wurde, dass es da einen Code of Conduct gab, der beschlossen wurde, wo Rahmenbedingungen für Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation dann festgelegt wurden. Der geht zwar jetzt nicht so besonders weit, wie sich das die Studierenden an der TU Berlin gewünscht hätten, ist aber auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, die Hochschulwatch dann sozusagen hat, da Druck aufzubauen und auch Verbesserungen zu erzielen.
Gab es schon Reaktionen auf die Gründung? Du hast gesagt, ihr seid jetzt gut eine Woche alt und im Internet aktiv. Haben die Hochschulen zum Beispiel irgendwie reagiert?
Ja, es gibt da verschiedene Äußerungen. Es hat sich zum Beispiel der Deutsche Hochschulverband, also der Verband, der die Hochschullehrenden organisiert, geäußert. Er hat das eigentlich relativ positiv aufgenommen. Da schwingt dann immer so ein bisschen mit. Man dürfe aber doch die Drittmittel nicht verteufeln. Also es gab überwiegend positive Reaktionen. Man hat so ein bisschen Angst davor, dass man mit dem Portal und anderen Aktivitäten in dem Bereich an dem System rüttelt, das momentan maßgeblich auf Drittmittel angewiesen ist.
Was passiert denn mit den Ergebnissen? Also wenn ihr da jetzt ein paar Monate lang Sachen zusammentragt und habt dann so eine Landkarte, was passiert damit?
Genau, also das Projekt ist erstmal genau auf ein Jahr angelegt. Nach einem Jahr soll das sozusagen umfassend ausgewertet werden und wir müssen dann natürlich gucken, welche Ergebnisse wir haben. Aber wir wollen natürlich auch einzelne Fälle nutzen und da Druck aufbauen. Also das ist ja auch die Idee eines Whistleblower-Portals, dass man Fälle leakt und mit diesen Informationen dann natürlich auch arbeitet. Danach fragt zum Beispiel an der Hochschule, was denn da genau passiert ist, ob das denn stimmt, könnte man wahrscheinlich oft sehen, weil man ja auch erwartet, dass wir Verträge und so weiter haben auf dem Portal. Aber was genau mit den Ergebnissen passiert ist, ja wahrscheinlich mit Einzelfällen Druck aufbauen und mit dem Gesamtbild dann eine möglichst umfassende Analyse zu haben, wie die momentane Lage an den Hochschulen ist.
Wie groß ist denn eure Hoffnung, damit auch strukturell langfristig was ändern zu können an der Hochschulfinanzierung und an genau dieser Drittmittelorientierung?
Die Frage nach der Hoffnung ist natürlich immer eindeutig zu beantworten.
Oder fragen wir anders, bis wann soll es fertig sein?
Ich denke, dass da sozusagen an verschiedenen Ecken relativ wichtig wäre, dass man sich engagiert, denn ich glaube, dass es momentan einfach so ist, dass die Hochschulen immer mehr abhängig werden von Drittmitteln und da ein entscheidender Gegenpol gesetzt werden muss, denn ich weiß eben nicht, wo die Entwicklung, die wir momentan schon vorfinden, hinführt. Ich glaube in keiner Welt, wo die Forschung und Lehre noch unabhängig ist.
Hochschulwatch.de heißt eine neue Initiative, ein neues Portal im Internet, das sich zur Aufgabe gemacht hat, auf Verflechtungen von Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen hinzuweisen in Deutschland. Erik Marquardt gehört mit zu den Initiatoren, hat uns davon erzählt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Der digitale Campus, das ist heute unser Thema hier bei Mein Studium. Und wer an der Uni oder der Fachhochschule Literatur sucht, der geht in die Bibliothek oder eben ins Netz. Etliche Journals und Zeitschriften gibt's digital. Das erleichtert das bequeme Arbeiten, ist in der Regel auch überhaupt kein Problem. Aber eben nur so lange, bis man vielleicht von einer spannenden Studie hört, sie dann aber nicht mehr findet, weil es die Homepage nicht mehr gibt oder weil die Homepage umgezogen ist. Oder man erfährt von einer Masterarbeit, die nie veröffentlicht wurde, vom Titel her ganz toll klingt, aber eben nicht auffindbar ist. Graue Literatur, so nennt man solche wissenschaftlichen Arbeiten. Und gerade diese graue Literatur, die soll in Zukunft leichter und sicherer zu finden sein und damit auch nutzbar werden für Studenten, Studentinnen und Forscher. Dieses Ziel hat sich jedenfalls die Organisation DataCite gesetzt. Sie wurde 2009 in London gegründet, ist eine Non-Profit-Initiative und heute angesiedelt bei der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Die Grundidee der Arbeit von DataCite: Forschungsdaten bekommen ein Identifizierungsmerkmal, wie so ein kleines Fähnchen digital, das sich nie mehr ändert, anders als zum Beispiel eine Homepage-Adresse. Und damit sind sie dann immer und immer und immer auffindbar. Jan Brase ist in Hannover Managing Director des Projekts und mein Kollege Nicola Trieb wollte von ihm wissen, wie muss man sich DataCite denn vorstellen? Wie eine riesige Bibliothek, Herr Brase?
Auch. Also das ist eine unserer Aufgaben. Grundsätzlich ist DataCite ein Konsortium von 17 Bibliotheken und Forschungseinrichtungen aus allen Teilen der Welt, von Kalifornien bis Australien, die sich gerade das zur Vorsatz gemacht haben, dass wir Forschungsdaten besser finden können und dass vor allem die Wissenschaftler die Möglichkeit haben, dass ihre Forschungsdaten von anderen genutzt und zitiert werden können. Und dazu vergeben wir Identifier, sogenannte Persistent Identifier für die Forschungsdaten. Der Identifier, den man da benutzt, ist der sogenannte DOI, das steht für Digital Object Identifier, der, wie wir schon angedeutet haben, den Vorteil hat, dass er sich nicht ändert. Während also eine URL, unter der Forschungsdaten abgelegt werden, sich ändern können, eine Webseite zieht einmal um, bleibt dieser Identifier immer gleich. Und damit können wir also eine dauerhafte Verlinkung zu den Forschungsdaten sicherstellen.
Das heißt, wie kann ich dann etwas suchen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal von DataCite selber ein Portal über search.datacite.org, auf dem man eigentlich alles findet, was wir registriert haben. Aber vor allem ist diese Referenzierung und die Registrierung von DOI-Namen Hilfsmittel für schon bestehende Portale. Es gibt Datenzentren in allen Teilen der Welt, die jetzt schon eine ganze Menge von Daten verfügbar haben. Und durch die Vergabe dieser Identifier können wir halt sicherstellen, dass jemand, der dort Daten findet, diese Daten dann auch persistent zitieren kann.
Das heißt, wie kann ich dann als Student oder als Wissenschaftler von dem, was DataCite zusammenträgt, profitieren?
Auf zwei Arten. Also man kann einmal natürlich auf unsere Seite gehen und da ein bisschen in Inhalten suchen. Man kann auf die Datenzentren gehen, die mit uns zusammenarbeiten oder auch die Bibliotheken. Also zum Beispiel die Geschäftsstelle von DataCite ist in der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. In dem Suchportal von der Technischen Informationsbibliothek findet man dann halt auch Technikdaten, die einen interessieren können. Es gibt aber auch bei GESIS, DARA, das ist das sozialwissenschaftliche Datenarchiv in Deutschland, und dort kann ich nach Daten suchen. Und wenn ich einen Datensatz finde, der mich interessiert, dann bekomme ich sofort übers Internet Zugang, kann diese Daten mir angucken, analysieren. Und wenn ich dann im nächsten Schritt sage, ich möchte eine eigene Publikation schreiben, indem ich diese Daten benutze, kann ich wie jeden anderen Artikel auch, den ich in meiner Referenzliste habe, diesen Datensatz eigenständig zitieren und sagen, die Daten sind nicht von mir, die habe ich von dem anderen genommen und das ist das Zitat und da kommen die her.
Also ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass Daten, die eben nicht jetzt, wie ich schon gesagt habe, in der Anmoderation als Artikel oder als Buchform erschienen sind, dass man die eben auch ohne weiteres zitieren kann. Das ist ja auch ein bisschen ein Politikum. Sie schreiben ja auch, dass Sie sich für die Akzeptanz von Forschungsdaten als legitime und zitierfähige Beiträge der Wissenschaft und Forschung einsetzen. Wer spricht dagegen? Wer ist da nicht ganz einverstanden, dass diese Art der Daten grundsätzlich zu wissenschaftlichen Zwecken herangezogen werden?
Da gibt es interessanterweise zwei verschiedene Gruppen. Einmal ist es schwierig, die Verlage, das klassische Scholarly Publishing, davon zu überzeugen, dass Forschungsdaten eigenständige Veröffentlichungen sind, weil dann natürlich häufig gesagt wird, entscheidend ist, was in einem Paper steht und nicht, was die Daten sind. Es gibt auf der anderen Seite interessanterweise auch einen großen Vorbehalt von den Wissenschaftlern selber, die einmal sagen, es muss vor allem eine Publikation sein, aber die auch andererseits wieder sagen, ich möchte meine Daten gar nicht teilen. Es gibt einen Ausspruch aus im Bereich der Chemie, wo gesagt wird, dass viele Wissenschaftler würden lieber ihre Zahnbürste teilen als ihre Daten. Einfach aus dem Argument, dass sie sagen, da hat ein Wissenschaftler ein Experiment gemacht, Daten gesammelt, darüber eine Publikation geschrieben, aber er glaubt, in den Daten ist noch mehr drin. Vielleicht noch eine zweite Publikation, vielleicht auch was Patentrechtliches, was interessant ist. Und dann kommt der Wissenschaftler und sagt, diese Daten möchte ich eigentlich gar nicht mit der Öffentlichkeit teilen.
Das ist doch eigentlich ein legitimes Anliegen, dass man sagt, ich habe hier meine Datensätze, ich bestimme, was ich daraus publizieren möchte, deswegen sollen die nicht veröffentlicht werden.
Ja und nein. Es ist in dem Moment problematisch, wo es einmal um öffentlich geforderte Forschung geht. Und das ist ja wirklich ein Großteil von dem, was geforscht wird. Wenn also der Steuerzahler Geld dafür bezahlt hat, dass im Rahmen eines Projektes Daten entstehen, dann ist es natürlich auch legitim zu sagen, nach Ablauf des Projektes, dass diese Daten doch bitte der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und der andere Punkt ist einfach der, wenn ich jetzt sage, ich mache eine wissenschaftliche Veröffentlichung und die beruht auf Daten, dann ist es ja im Interesse der guten wissenschaftlichen Praxis, dass diese Daten verfügbar sind. Denn nur wenn ich auf die Daten auch zugucken kann, kann ich ja nachvollziehen, ist das überhaupt eine glaubwürdige Publikation. Man hört ja immer wieder von Fälschungen in der Wissenschaft, dass jemand ein Paper schreibt und über Sachen, die gar nicht stattgefunden haben. Und das kann eigentlich nur dann passieren, wenn die zugrunde liegenden Daten nicht veröffentlicht gemacht werden.
Ist das denn als Quelle akzeptiert, wenn ich mich jetzt auf Daten berufe, die Sie kategorisiert haben?
In der Regel ja. Also auch da ist wieder sozusagen zwischen Wunsch und Wirklichkeit ein kleiner Unterschied. Von der Technik her ist es alles unproblematisch. Man kann die Daten bei uns finden oder bei den Datenzentren. Man kann sich auf die berufen, man zitiert die in seinem Paper. Es ist noch nicht alle Journals sind bereit, das wirklich zu akzeptieren. Also es ist noch ein Schritt zu sagen, dass die Journals wirklich die Referenzierung von externen Daten akzeptieren. Da müssen noch ein paar Überzeugungsarbeiten geleistet werden.
DataCite ist ja ein Projekt, bei dem Bibliotheken und Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt teilweise zusammenarbeiten. Im Moment ist die Liste der Einrichtungen noch vergleichsweise überschaubar. Wo möchten Sie hin mit diesem Projekt?
Überschaubar ist nicht gesagt. Wir haben mittlerweile 17 Mitglieder, aber wir haben 3 Mitglieder aus den USA, wir haben insgesamt 9 Mitglieder aus Europa. Also wir sind schon ziemlich weit vertreten in den großen Wissenschaftsnationen, die wir haben. Wir wollen natürlich hin, dass im Prinzip überall in der Welt die Forscher die Möglichkeit haben, ihre Daten zitiert zu bekommen und ihre Daten ablegen zu können. Das wird nicht dadurch gehen, dass wir irgendwann sagen, wir haben jetzt vielleicht 180 Mitglieder, so viel wie wir Länder haben. Das wird schon viel früher der Fall sein. Aber es ist so, dass wir schon sagen wollen, jeder, der irgendwo in der Welt Wissenschaft betreibt, soll die Möglichkeit haben, irgendwie seine Forschungsdaten ablegen zu können und referenzieren zu können.
Jan Brase war das von der Technischen Informationsbibliothek in Hannover über das Projekt DataCite im D-Radio Wissen Interview. Digitale Vorlesungen, die erleben einen Boom. Und wenn man vom digitalen Campus redet, dann muss man natürlich auch einen Blick auf diese Hochschulveranstaltungen werfen, die vollständig im Netz stattfinden. Im vergangenen Jahr, da gab es weltweit wohl einen Höchststand bei den Anmeldungen zu sogenannten MOOCs. Was das ist, Vera Pacher erklärt es uns.
Was versteht man unter MOOC?
MOOC ist die Abkürzung für Massive Open Online Courses. Also Kurse, die komplett im Internet stattfinden. Die Teilnehmerzahl bei diesen Online-Kursen ist unbegrenzt. Außerdem kann jeder zu einem beliebigen Zeitpunkt die Vorlesung anschauen, denn die stehen als Videos im Netz. Auf Internetplattformen werden Material, Hausaufgaben und Tests ausgetauscht. Die Teilnehmer können sich über Blog-Einträge, Tweets oder mit eigenen Podcasts einbringen.
Wer veranstaltet solche digitalen Massenkurse?
Die größten Anbieter derzeit sind edX, Coursera und Udacity. edX ist eine Non-Profit-Gründung, die von Harvard und vom Massachusetts Institute of Technology ausgeht. Coursera und Udacity sind 2 Startups, die von ehemaligen Stanford-Mitarbeitern gegründet wurden. Coursera kooperiert weltweit mit Elite-Universitäten wie zum Beispiel Princeton oder Stanford. Hinter Udacity stecken 3 Wissenschaftler aus dem Bereich der Robotik. Mehr als 150.000 Teilnehmer hatten sich für den Kurs Einführung in die künstliche Intelligenz angemeldet.
Für wen sind die Online-Kurse gedacht?
Mitmachen kann jeder, der einen Computer und Zugang zum Internet hat. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder von der Demokratisierung der Hochschulbildung gesprochen. Die Kurse kosten nichts. Unabhängig von Alter und Herkunft können sich Interessierte aus der ganzen Welt fortbilden. Ein Beispiel ist die 11-jährige Kadia Niazi aus Pakistan, die an einer Physikvorlesung von Udacity teilgenommen hat.
Wie läuft das mit Prüfungen und Abschlüssen?
Alle drei Online-Universitäten sind noch im Entstehen. Man kann auch kein vollständiges Studium abschließen, sondern nur einzelne Kurse und Teile eines Studiums besuchen. Mit den Prüfungen ist das derzeit noch so eine Sache. Bei Udacity gibt es beispielsweise eine Abschlussaufgabe, bei der aber auch niemand kontrollieren kann, wer die Aufgabe letztlich erfüllt hat und woher das Wissen stammt. Dafür gibt es dann ein Zertifikat, das man sich selber ausdrucken kann und das dementsprechend wenig Bedeutung hat. Geplant sind Kooperationen, zum Beispiel mit Prüfungscentern oder Universitäten, die dann weltweit stellvertretend Examen abnehmen könnten. Für die Prüfungen könnten dann auch Kosten entstehen.
In Deutschland sind Online-Vorlesungen, wie die, von denen wir gerade gehört haben, noch nicht so ganz verbreitet. An der Fernuni Hagen, da gibt es zwar Material, das übers Netz zur Verfügung gestellt wird, aber an den meisten Hochschulen kann man zum Beispiel Vorlesungen nachher eben nicht noch einmal im Netz sich anschauen. Bielefeld ist da ein bisschen anders. Dort gibt es einen Mathe-Professor, der hat es geschafft, mit seinen Vorlesungen nicht nur die eigenen Studierenden zu erreichen, sondern über YouTube auch Mathe-Interessenten aus der ganzen Welt. Und unglaubliche 18.000 Menschen haben seinen YouTube-Channel mit Mathe-Vorlesungen abonniert. Vera Pacher hat den YouTube-Professor getroffen, natürlich im Netz, wo denn sonst.
Ich will Ihnen zumindest einmal kurz erzählen, was diese komische Zahl E ist. Eulersche Zahl.
Das Video ist recht simpel. Auf einem karierten Hintergrund bewegt sich ein digitaler Stift und zeichnet Zahlen, Buchstaben, Gleichungen, Koordinaten. Die Stimme gehört zu Jörn Lovischer.
Warum kommt man auf den Gedanken, mit so einem krummen Ding zu rechnen? Was könnte das Interessante daran sein?
Jörn Lovischach ist Professor für Ingenieurmathematik und technische Informatik an der Fachhochschule Bielefeld. Außerdem war er mal stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Er ist Ende 40, auf Fotos oder in Videos sieht man ihn mit Brille, Rollkragen und Jackett. Mit seinen Vorlesungen, die er als YouTube-Clips jedem zur Verfügung stellt, hat es Jörn Lovischach zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, vor allem unter Mathestudenten. Der Professor ist in Bielefeld, ich bin in Köln, darum rufe ich ihn an.
Lovischach?
Hallo Herr Lovischach, hier
Hallo.
Spricht Vera Pache von die Radio Wissen. Erzählen Sie doch mal, woran erinnern Sie sich eigentlich, wenn Sie an Ihr eigenes Studium und an die dortigen Vorlesungen denken?
Ich muss gestehen, ich war nicht in allzu vielen Vorlesungen. Ich habe es mir lieber aus Büchern beigebracht und in die Mitschriften von den Kollegen geguckt stattdessen.
Warum?
Weil die Vorlesungen einfach nichts gebracht haben. Man hat da gesessen, hat sich irgendwas erzählen lassen und fleißig mitgeschrieben. Ich habe es viel schneller und besser aus Büchern lernen können. Und heute würde ich natürlich nicht Bücher nehmen, aber seinerzeit hatte man ja keine Alternative.
Die eigenen Vorlesungen waren aber gar nicht der Grund, warum Jörn Lovischach vor ein paar Jahren anfing, seine Vorlesungen aufzuzeichnen und ins Netz zu stellen.
Ich hatte ein paar Studenten aus dem höheren Semester, die Mathe wiederholen mussten, aber nicht zur Vorlesung kommen konnten, weil sie einen anderen Termin hatten im Stundenplan. Und die einfachste Lösung war dann eben YouTube.
Diese Zahl E hat eine besondere Rolle bei den Exponentialfunktionen. Und das gucken wir uns mal an, was diese besondere Rolle ist.
Man erreicht damit offensichtlich Tausende an Leuten, die dringend Bedarf an diesem Stoff haben, weil anscheinend in Deutschland der Mathematikunterricht problematisch ist an vielen Stellen.
Das Video über die Eulersche Zahl wurde zum Beispiel fast 42.000 Mal gesehen. Mittlerweile stellt der Mathe-Professor alle Vorlesungen ins Netz. Über 2.000 Videos umfasst sein YouTube-Kanal. Und vor allem sind ältere Vorlesungen nun Vorbereitungsmaterial für aktuelle Veranstaltungen.
Für heute wäre also der Job gewesen, folgendes Skript, das ist da verlinkt, auszudrucken und sich hier diese Grundlagenvideos hier anzugucken. Das sind alles kleine Stückchen aus den vergangenen Semestern. Das können Sie sich persönlich auf YouTube angucken, wann auch immer Sie wollen, im Bus oder sonntagnachts.
Jörn Lovischach verfolgt das Lernkonzept des Inverted Classroom.
Inverted Classroom heißt, dass die Studentinnen und Studenten vor der Vorlesung wissen, was drankommt und welche Videos dazugehören. Das heißt dann im Endeffekt kommen die Studentinnen und Studenten vorbereitet in die Veranstaltung und dann können wir tatsächlich sofort loslegen. Ich muss nicht erstmal 20 Minuten erklären, was denn eine Ableitung ist und was ein Integral ist. Die Grundbegriffe sind da. Wir können sofort sozusagen uns die Finger schmutzig machen und an Aufgaben gehen, irgendwas Sinnvolles tun, was wir zusammentun können.
Für Lovis Schach ist das Wichtigste das Selbermachen, das Rechnen, Fehler machen und erkennen, warum ein Problem so und nicht anders gelöst werden muss. Mit seinen Videos will er die Zeit der Vorlesung optimaler nutzen. Er lässt dann die Studenten rechnen und schaut ihnen dabei über die Schulter, um zu sehen, wo die Schwierigkeiten liegen.
Sobald sie feststellen, dass sie auswendig lernen, stopp, dann haben sie irgendwas nicht verstanden, versuchen sie es zu verstehen. Zum Beispiel mit Lerngruppen.
Obwohl Jörn Lovischach mit seinen YouTube-Videos einen Großteil der Vorlesungen ins Netz verlegt, glaubt er nicht, dass sich der Hörsaal dadurch komplett ersetzen ließe.
Den kann man, denke ich, schon ersetzen, aber dieses gemeinsame Arbeiten, man redet drüber, man guckt, was so geht und was nicht geht, das lässt sich so nicht machen. Bei kompliziertem Material, ob es nun die Kräfte in der Physik sind oder ob es die Differentialgleichungen in der Mathematik sind, das geht einfach nicht nur mit Zuhören und Zugucken, man muss das selber machen.
Vera Pache war das über Jörn Lovischach, den YouTube-Professor aus Bielefeld. Digitalen Campus reden, dann muss man natürlich auch die Studierenden in den Blick nehmen, diejenigen, die sich komplett auf das digitale Lernen einlassen. Und das ist im Alltag tatsächlich nicht ganz leicht. Man braucht Disziplin, man braucht Struktur, man braucht eine gute Selbstorganisation. Und wem es bei dieser Vorstellung schon eiskalt den Rücken runterläuft, der würde vielleicht gar nicht erst versuchen, was Manuel Lippert aus Köln-Bonn geschafft hat. Ein Fernstudium übers Internet nämlich. Und das sozusagen unter verschärften Bedingungen. Er hat nicht nur studiert, sondern war auch noch voll berufstätig und die Lipperts haben zwei Kinder. Warum und wie das klappen konnte, meine Kollegin Vanessa Dähn hat sich das mal erzählen lassen.
Papa, können wir jetzt Fast 10 spielen?
Emma, würde ich ja gerne, aber ich muss doch noch was für das Fernstudium machen. Ich habe doch jetzt bald die Prüfung. Morgen vielleicht.
Eine Situation, wie sie für Manuel Lippert aus Bonn bis vor kurzem noch typisch war.
Ich bin morgens ganz normal aus dem Haus raus, bis abends gearbeitet. Kam dann schon leicht müde nach Hause, hab was gegessen schnell und dann angefangen zu lernen bis irgendwann nachts. Und das meiste musste ich dann halt aufs Wochenende legen. Meistens einen kompletten Tag am Wochenende, den ich dann ausschließlich gelernt habe.
Um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, hat Manuel Lippert neben seinem Beruf bei der Bundeswehr ein Fernstudium Industrial Engineering an der Technischen Fachhochschule in Berlin gemacht. Während dieser Zeit, insgesamt 3 Jahre lang, mussten seine beiden Töchter und seine Frau oft auf ihn verzichten. Und umgekehrt. Sich zum Lernen aufzuraffen, während seine Familie einen gemütlichen Abend auf dem Sofa verbrachte, fiel Manuel Lippert oft schwer. Schien das Fernsehprogramm doch viel verlockender als die Lerninhalte, die ihm da so unpersönlich auf dem Computerbildschirm präsentiert wurden.
Unpersönlich ist es, ja. Aber man muss dann versuchen, war es bei mir, diese unpersönliche Situation so weitestgehend wie möglich erträglich zu machen, indem ich mich halt mit anderen Mitstudenten ausgetauscht habe, die ich am Anfang noch nicht kannte, aber dann von den Präsenzphasen. Habe auch einen Freund zu dem Studium überredet und dann war es doch leichter für mich.
Chat, Videotelefonie, Virtual Classrooms. Beim E-Learning findet der Kontakt zu Professoren und anderen Studenten vor allem übers Internet statt. Eine kleine Ablenkung von der Einsamkeit vor dem Rechner. Manuel Lippert hat aber nicht nur übers Internet kommuniziert. Oft gab es nächtelang Telefonkonferenzen, in denen er mit seinen Kommilitonen Aufgaben und Lösungsansätze besprochen hat. Natürlich saß dabei jeder vor seinem Computerbildschirm. Ein Gegenüber, das einen nur allzu leicht die Zeit vergessen lässt.
Die Gefahr ist einfach, dass man zu viel Zeit verliert mit dem Technischen rundherum. Also sich irgendwo anmelden in Foren, dann erstmal dort zu navigieren, ohne dass man eigentlich inhaltlich wirklich arbeitet und lernt. Und das ist dann schon teilweise ein Zeitfresser. Man muss halt aufpassen, so war es bei mir, dass man dann wirklich dann nur die Dinge nutzt, um sich halt sein Studium zu erarbeiten. Und ich neige dann halt auch manchmal schon dazu, technische Spielereien dort dann mir anzuschauen und auszuprobieren.
Abgesehen davon sieht Manuel Lippert viele Vorteile im interaktiven Lernen. Zum Beispiel die Möglichkeit, unkompliziert und unmittelbar an Informationen zu gelangen.
Das heißt, ich muss nicht nur Aktenordner wälzen oder nur in die Bibliothek rennen, mir Bücher holen, dann Dinge lesen und dann halt sukzessive abarbeiten und kriege dann erst mein Feedback, sondern es läuft im Endeffekt parallel. Ich kann schnell auf Wissen zugreifen, vorhandenes Wissen. Ich bekomme schnell ein Feedback, ob ich die Dinge richtig gelernt und verarbeitet habe. Und man kann natürlich auch gemeinsam an Themen arbeiten, was ja in Papierform nur schwer geht.
Ab und zu konnte Manuel Lippert seinen Laptop auch mal zuklappen und einpacken und mitnehmen auf einen Kurztrip in die Hauptstadt. Denn einmal im Semester haben er und die anderen Fernstudenten ein paar Tage an Veranstaltungen teilgenommen, bei denen sie tatsächlich anwesend sein mussten. Üblich beim sogenannten Blended Learning, das virtuelles Lernen und Präsenzphasen miteinander kombiniert. Für Manuel waren die Reisen eine willkommene Abwechslung.
Berlin ist natürlich bei den Präsenzphasen auch mal ganz nett, wenn man abends da sich nochmal was anschaut, gebe ich auch gern zu. Da hat halt einfach alles gepasst.
Manuel Lipperts Einsatz hat sich übrigens gelohnt. Noch während des Fernstudiums fand er einen neuen Arbeitgeber. So konnte er direkt nach Ablauf seines Vertrages bei der Bundeswehr zu einer Unternehmensberatung wechseln. Und inzwischen hat er auch wieder mehr Zeit für seine Familie.
Und das sind eine 10? Braucht er die nicht? Nicht schlecht.
Lernen im Internet. Manuel Lippert hat gezeigt, wie es geht. Aber das Lernen über Distanzen hinweg, das ist ja keine Erfindung des digitalen Zeitalters. Schon im 19. Jahrhundert gab es die Idee, moderne Technologien zur Übermittlung von Wissen einzusetzen. Wenn man so in alten Patentzeitschriften oder Patentschriften blättert, dann findet man dort verschiedene Anhaltspunkte. Auch für Erfindungen, die sich im Laufe der Jahre nicht unbedingt so richtig durchgesetzt haben. Zum Beispiel das Theatrophon. Das ist ein Gerät, das zur Stereoübertragung von Opern gedacht war, über das Telefon, und das im 19. Jahrhundert auf den Markt kam.
Das Foyer des Théâtre des Nouveautés in Paris. Im Spiegel über dem Kamin zeigt sich folgende Szene. Männer in dunklen Anzügen, die sich stehend am Rande des Geschehens halten, während die Damen in bequemen Lehnstühlen sitzend das Zentrum des Raumes einnehmen. Zum heutigen Anlass tragen sie ihre schönsten Kleider und zum Teil recht üppige Hüte. Es ist der Abend des 26. Mai 1890. Markteinführung des Theatrophon.
Shh, silence, silence. Hallo, Vermittlung?
Guten Abend, Madame. Mit welcher Vorstellung darf ich verbinden?
Die Hochzeit des Figaro, s'il vous plaît.
Zum ersten Mal kann ein öffentliches Publikum die neuen Geräte zum Empfang von Opern und Theateraufführungen ausprobieren. Eine Art Münzfernsprecher in Form von hölzernen Kisten mit Tragegriff oben und an den Seiten je ein Haken zum Einhängen der Hörmuscheln. Und natürlich die Schlitze zum Einwerfen der Münzen.
Claudine, gib mir 50 Centimes, s'il te plaît. Oder hast du einen Franc?
Für 50 Centimes kann man 5 Minuten lang das Programm verfolgen, für einen Franc 10 Minuten. Die Übertragung erfolgt über Mikrofone, die direkt vorn an der Bühne des jeweiligen Aufführungsortes installiert sind. Und zwar rechts und links von der Bühne für einen stereophonen Klang. Doch das ist noch nicht alles.
Claudine, jetzt habe ich sogar die Stimme des Souffleurs gehört.
Und jetzt hat sich jemand im Publikum die Nase geschneuzt. Pfui.
Zwischen den Veranstaltungen werden aktuelle Nachrichten verlesen. In ein paar Jahren wird das Theatrophon auch Gottesdienste übertragen. Es entspricht dem modernen Wunsch, unabhängig von Ort und Zeit auf Informationen zugreifen zu können. Damit wird das Theatrophon Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Inbegriff der modernen Welt. Schade, dass sich Anfang des 20. Jahrhunderts Privatleute ein Theatrophon kaum erlauben können. Wegen der hohen Kosten ist die unmittelbare Kultur- und Nachrichtenvermittlung via Telefon ein Privileg des gehobenen Bürgertums.
Vor knapp 120 Jahren war das, und das mit dem Privileg, das hat sich ja heute spürbar geändert, was die Internetnutzung angeht. Vanessa Dehn hat uns mit auf die Zeitreise zu den Ursprüngen des Fernlernens genommen. Die Radiowissen, mein Studium, neigt sich damit dem Ende entgegen. Infos, Links, alles, was Sie nochmal hören wollen oder wo Sie vielleicht ein bisschen was nachlesen wollen, finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.dradiowissen.de. Da gibt's auch die ganze Sendung als Podcast. Nächste Woche kümmern wir uns dann um ein neues studentisches Thema. Da geht's um das Nachtleben an der Uni. Jeden Tag ab 13.30 Uhr hier auf dradiowissen. Wir sagen Tschüss. Wir, das sind Regula Sahner in der Regie, Jana Brandt in der Technik, Armin Himmelrath am Mikrofon. Euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.